HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochsen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde und wünsche Ihnen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Weihnachten ist ja das Fest der großen Träume. Und damit meine ich nicht nur die großen Träume, die auf dem einen oder anderen Wunschzettel notiert waren. Auch in den Heiligabend-Gottesdiensten gestern waren große Traumworte zu hören. Da ist von Liebe die Rede gewesen, vom Frieden, von Gerechtigkeit und Geborgenheit. Und es wird der große Menschheitstraum erzählt, dass in einem Kind dies alles in die Welt kommt. Und deshalb beschäftige ich mich in dieser Sendung mit den großen Lebensträumen und frage: Liebe, Frieden, Geborgenheit und ein gutes Leben, wovon träumen wir? Träumen Sie mit? Ich hatte es schon gesagt, die Friedenssehnsucht ist ein großes Thema an Weihnachten. Die biblischen Texte sprechen ja von einem Friedefürsten, der da in dem kleinen Kind zur Welt gekommen ist. Aber wie klingt das eigentlich für die Menschen in der Ukraine? Für sie muss ja Frieden wie ein weiter, ferner Traum erscheinen. Unser Reporter Marc Dugge ist vor wenigen Tagen von einer Reise durch die Ukraine zurückgekehrt und ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie ihm eigentlich diese Sehnsucht nach Frieden dort konkret begegnet ist.
Also jetzt in der Weihnachtszeit tatsächlich, da ist diese Sehnsucht nach Frieden insofern zu spüren, weil natürlich alle Menschen ans letzte Jahr zurückdenken, ans letzte Weihnachten, das noch ein Weihnachten in Friedenszeiten war, zumindest in weiten Teilen der Ukraine. Und Menschen versuchen so ein bisschen das Leben aus Friedenszeiten jetzt auch wiederzufinden. Erstmal in diesen Weihnachtstagen, wenn man wieder zusammenkommt, um auch dieses vergangene harte Jahr Revue passieren zu lassen und Momente des Friedens dort zu finden, aber dann auch tatsächlich im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, als im Mai beispielsweise wieder Geschäfte geöffnet haben, als Restaurants wieder geöffnet hatten, die Oper wieder aufmachte, da war auch immer dieser Wunsch zu spüren, der Wunsch nach Frieden, in diese heile, friedliche Welt zurückzuschlüpfen, für ein paar Stunden zumindest. Das waren wirklich Orte der Zuflucht.
Mhm. Also stark auch so der Rückblick, und du hast es gerade gesagt, so die heile, friedliche Welt, die wiederzukriegen. Ist das für die Menschen wirklich eine realistische Hoffnung oder doch irgendwie eigentlich wie so ein ferner Traum, an den man sich zurückerinnern kann?
Ja, es ist tatsächlich wie ein ferner Traum in der Vergangenheit und leider auch für viele ein ferner Traum in der Zukunft, weil ich glaube, dass viele Menschen sich in der Ukraine keine Illusionen darüber machen, dass dieser Krieg noch dauern wird. Präsident Putin hat ja gerade auch nochmal angedeutet, dass er davon ausgeht, dass es ein langer Krieg werden wird. Er hat seine Landsleute darauf eingestimmt. Und insofern ist wirklich für viele Ukrainerinnen und Ukrainer klar, der Frieden kann erst kommen, wenn der letzte russische Soldat hier abgezogen ist, wenn wir das gesamte Territorium haben. Bis dahin haben wir hier einfach Krieg.
Mhm. Du hast, Marc, diese besondere Weihnachtsstimmung schon angesprochen. Da liegt das Thema ja so ein bisschen auch auf der Haut, kann man im Grunde sagen. Mhm. Die orthodoxen Christen in der Ukraine, die feiern erst Anfang Januar das Weihnachtsfest. Aber es war für dich trotzdem schon zu spüren, dass gerade mit Weihnachten noch mal mehr Hoffnung auf Frieden sich verbinden?
Ja, es war schon zu spüren, dass jetzt einfach viele Hoffnungen im Land da sind, dass man auch mit Hoffnung in das nächste Jahr reinblickt, auch gerade jetzt auf Hilfe aus den USA, aus Europa. Natürlich einerseits militärische Hilfe, aber auch humanitäre Hilfe, ganz praktische Hilfe. Und aber klar ist auch, den Frieden zu bekommen, den Frieden zu sichern, das geht eben tatsächlich auch im Verständnis vieler Ukrainer über Waffen. Ich habe auch mit einer Pfarrersfrau gesprochen, die ihren Sohn in diesem Jahr verloren hat im Krieg. Sie hat mir gesagt, ja, Frieden ist schön, das ist was Großartiges, aber wenn der Feind in dein Haus kommt, dann kannst du, wenn er zivilisiert ist, mit ihm reden, aber wenn er dir eine Waffe an den Kopf hält, ist das eine andere Sprache. Man kann natürlich dann vergeben, jene, die um Vergebung bitten, den kann man vergeben und es ist auch möglich zu verzeihen, aber wenn niemand um Vergebung und Verzeihung bittet, dann ist es schwierig. Und insofern fand ich das interessant, dass tatsächlich auch sie sich ja auch so aus ihrer religiösen Perspektive auch Gedanken darüber macht, was kann sie jetzt leisten, auch mit diesem schweren Schicksal, das sie trägt, zum Frieden auch beizutragen.
Der Traum vom Frieden in einem Land, das seit fast einem Jahr unter einem brutalen und ungerechten Krieg leidet. Unser Korrespondent Marc Dugge war in den vergangenen Wochen in der Ukraine unterwegs und hat uns geschildert, wie er dort diese Friedenssehnsucht erlebt hat. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Liebe, Geborgenheit, Glück, wovon träumen wir eigentlich? Der Traum vom Frieden, der ist wohl gerade in diesem Jahr für viele Menschen neu wichtig geworden. Für die Menschen in der Ukraine ist er eine große Sehnsucht, das haben wir gerade gehört. Aber schon immer hat der Traum vom Frieden die Menschen umgetrieben. Dichter und Musiker, Staatenlenker und Kirchenleute haben versucht, ihn in Worte zu fassen. Zum Beispiel dieses Gebet um Frieden des früheren Papstes Johannes Paul II.
Großer, barmherziger Gott unserer Väter, du hast Pläne des Friedens und nicht des Leidens. Ächte die Kriege und brich den Hochmut der Tyrannen. Du hast deinen Sohn Jesus gesandt, den Nahen und Fernen deinen Frieden zu verkünden, die Menschen jeglicher Rasse und Herkunft zu einer einzigen Familie zu vereinen. Höre den einmütigen Aufschrei deiner Kinder, das leidvolle Flehen der ganzen Menschheit. Nie wieder Krieg, das Abenteuer ohne Rückkehr. Nie wieder Krieg, die Spirale der Trauer und Gewalt. Sprich zu den Herzen derer, die über das Los der Völker entscheiden. Gebiete Einhalt der Logik der Vergeltung und der Rache und gewähre unserer Zeit Tage des Friedens.
Ein Gebet um Frieden, das gerade an diesem Weihnachtsfest gut und wichtig zu hören ist, formuliert vom früheren Papst Johannes Paul II. Um unsere Traumwelten geht es mir heute am ersten Weihnachtsmorgen hier in Himmel und Erde in HR Info. Und da sind natürlich nicht nur die großen Träume von Frieden und Gerechtigkeit gemeint, sondern auch unsere ganz privaten Traumwelten. Wenn Eltern ihre Kinder zu Bett bringen, dann wünschen sie ja immer gute und süße Träume. Und ehrlich gesagt, auch wir Erwachsenen wollen ja nachts was Schönes träumen. Manch einer hängt sich da einen Traumfänger auf, über dem Bett oder an der Tür. Kreise, Fäden, Perlen, manchmal auch Federn. Aber woher stammt diese Tradition der Traumfänger eigentlich? Inga Kreusch hat sich auf die Spur der Traumfänger gemacht und eine indigene Tradition entdeckt.
Die Träume sollen sich in dem Netz sammeln und die schlechten Träume sollen von der Morgensonne rausgebrannt, also neutralisiert werden, und die guten Träume sollen über die Federn zu dem Träumenden gelangen.
Sagt Anja Maria Gast und streicht über den Traumfänger in ihrer Hand. Er besteht aus einem Reifen, in dessen Mitte ein Netz geknüpft ist. Nach unten hängen einige Schnüre und Federn herab.
Diese Federn sind halt auch ein sehr schönes indianisches Symbol, weil sie die Verbindung zwischen Himmel und Erde, also diesen guten Spirit, symbolisieren.
Während früher verschiedenste Naturmaterialien wie Adlerfedern, Sehnen oder Darmschnur verwendet wurde, greift man heute eher zu anderen Materialien wie Leder oder künstlichen Federn.
Holzelemente sind manchmal auch drin, die sollen dann die Wärme ausdrücken, und die Steine sind eben für Kraft. Und der Türkis wird sehr oft verwendet, weil es halt der heilige Stein der Indianer ist.
Die Traumfänger gehen auf einen indianischen Stamm in Kanada zurück. Der Legende nach hat die Heilerin des Stammes, die sogenannte Spinnenfrau, sie entwickelt. Als der Stamm sich so weit ausbreitete, dass sie nicht mehr selbst das Wohlergehen von allen sichern konnte, begann sie in kleinen, runden Reifen spinnenartige Netze herzustellen. So entstanden die Traumfänger. Bis heute sollen sie Wohlergehen bringen, wo auch immer sie aufgehängt werden.
Ursprünglich wurden die Traumfänger über die Betten oder über die Wiegen auch der Babys gehangen und über die Betten der Kinder. Und heute ist es so, dass man den Traumfänger auch natürlich über das Bett in erster Linie hängen kann, aber auch überall sonst im Raum, weil er einfach diese positive Energie weitergeben soll.
Als sich die verschiedenen indianischen Stämme in den 1960er und 70er Jahren in der Pan-Bewegung zusammenschlossen und ihr vielfältiges Kulturgut wiederbelebten, da breiteten sich auch die Traumfänger weiter aus.
Und da wurden auch die Traumfänger weitergegeben an andere indianische Stämme und wurden so eben als großes Symbol für diese Gemeinsamkeit, für die Geborgenheit, die Stärke von der Gemeinschaft.
Traumfänger können daher ganz unterschiedlich aussehen, auch mehrere Ringe oder noch andere Schmuckelemente haben. Das macht die Auswahl nicht immer einfach, weiß Anja Maria Gast. Ihren Kunden sagt sie daher:
Sie sollen ihn anschauen, der Traumfänger muss zu Ihnen kommen. Sie sollen einfach schauen, ob sie einer anspricht und sagt, er möchte mitkommen.
In Himmel und Erde in HR Info beschäftigen wir uns heute mal mit unseren Träumen und Traumwelten. Und ich hoffe ja, dass an diesen Weihnachtstagen auch bei Ihnen der eine oder andere Weihnachtstraum in Erfüllung gegangen ist. Und es muss ja gar nicht immer ein materieller Traum sein. Übrigens, auch in der Bibel wird viel geträumt. Auch Josef, der in diesen Tagen ja öfter erwähnt wird und zitiert wird, der hat einen wichtigen, geradezu lebensrettenden Traum. In der Bibel scheinen Träume überhaupt ein Mittel zu sein, mit dem Gott zu den Menschen spricht. Den Träumenden öffnet sich gleichsam der Himmel. Aber sehr viel genauer weiß das Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Ich habe ihn kürzlich gesprochen und gefragt, wer sind denn so die bekanntesten Träumer in der Bibel?
Ja, der bekannteste Träumer in der Bibel ist vielleicht Josef, aber nicht der Josef, von dem Sie gerade sprachen, sondern sein alttestamentlicher Namensvetter, der
mit den vielen Brüdern.
Der mit den vielen Brüdern, genau. Der träumt ja und deutet Träume und hat nicht immer nur Glück damit.
Mhm. Mir fiel eben auch noch der Jakob ein, der ja tatsächlich sozusagen einen offenen Himmel sieht im Traum.
Genau, Jakob sieht die Himmelsleiter, wie es immer so schön heißt, als er auf der Flucht ist vor seinem Bruder, den er gerade um sein Erstgeburtsrecht betrogen hat, ist er ziemlich einsam und allein, übernachtet auf freiem Feld und träumt da, dass Engel an einer großen Rampe in den Himmel steigen, wieder herumkommen und oben sieht er Gott selbst und weiß dann, das ist das Haus Gottes, der Ort, an dem er da ist. Und das heißt auf Hebräisch Bethel, und so entdeckt er quasi das Heiligtum von Bethel durch diesen Traum. Und gleichzeitig sagt ihm Gott Schutz und Beistand in diesem Traum zu.
Es ist ja vielleicht so einer der bekanntesten Träume, weil es so ein starkes Bild ist mit dieser Leiter, die da in den Himmel geht. Ist das vielleicht generell so ein Bild, das die Bibel hat, dass Träume so eine Art Verbindung zu Gott sind?
Ich bin da gar nicht so sicher. Mhm. Also im Alten Testament werden Träume durchaus unterschiedlich gedeutet. Also der Prophet Jeremia, der hat es mit Propheten zu tun, die ihre eigenen Gedanken sagen. Und der sagt dann ganz polemisch, da laufen welche rum, die sagen, ich habe geträumt. Und er nimmt das gar nicht so ernst, sondern für ihn ist das Wort eigentlich das Wichtige. Bei dem Josef, den ich schon erwähnt habe, da kann man auch sehen, dass zu den Träumen immer auch eine Deutung kommen muss, oder oft jedenfalls. Also der Pharao träumt und Josef kann das deuten, kann das mit Worten in eine klare Botschaft übersetzen.
Aber das ist schon der Punkt. Ich wollte gerade auf diese Traumdeutung nochmal zu sprechen kommen, dass die Bibel schon davon ausgeht, dass Träume so eine Botschaft enthalten können?
Ja, das ist ja vielleicht gar nicht so weit entfernt von der modernen Psychologie, je nachdem, welche Schule Sie fragen. Da gibt es die einen, die sagen, naja, Träume sind irgendwie die ungefilterte Verarbeitung dessen, was am Tage passiert ist. Aber es gibt auch psychologische Schulen, die uns sagen, ja, die Träume, das sind so die Projektionen, die wir haben, Dinge, die unbewusst Bilder erzeugen und die dann auf etwas anderes hindeuten. So scheint es in der Bibel hin und wieder auch so zu sein. Also Josef sieht, wie sich seine Brüder vor ihm verneigen, und erzählt das auch ganz unbefangen als Junge sozusagen. Das deutet dann auf etwas hin, dass er erst viel, viel später kommt, dass er dann erst durchleben und durchleiden muss, bis er an den Punkt kommt, dass dieser Traum zu einer Art Wirklichkeit wird. Also die Möglichkeit scheint es zu geben, dass Gott sich in Träumen auch zeigt.
Erstmal kriegt er viel Prügel für diesen Traum.
Ja.
Auch die Bibel erzählt von Träumenden. Welche Facetten da aufscheinen, darüber habe ich gesprochen mit Professor Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten.
HR Info. Himmel und Erde.
Um unsere Traumwelten, die großen und kleinen Lebensträume, dreht sich diese Weihnachtsausgabe von Himmel und Erde. Wie war es denn bei Ihnen heute Nacht? Haben Sie geträumt und können Sie sich noch an den Traum erinnern? Es gibt ja diese Träume mit entweder beängstigend oder auch mit schönen Szenen, die uns präsent bleiben. Manches Gefühl aus einem Traum begleitet uns den ganzen Tag lang. Und immer wieder stellt sich dann die Frage, bedeutet dieser Traum eigentlich etwas? Hat der Traum vielleicht eine Botschaft für mich? Oder auch ganz einfach, was mache ich jetzt mit diesem Traum? Antworten erhoffe ich mir von Michael Schredl. Er ist einer der erfahrensten Schlafforscher vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
Herr Schrede, wie ist das? Haben Träume eine Botschaft für uns?
Wir sind heute ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff der Botschaft. Mhm. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Träume das widerspiegeln, was uns beschäftigt. Und zwar machen sie das in einer kreativen und manchmal auch emotional zugespitzten Weise. Das heißt, man hat irgendwie eine kleine Angst im Wachzustand und dann wird es ein riesiger, unangenehmer Traum Aber die Ideen, was im Traum passiert, hat mit dem zu tun, was einen so beschäftigt.
Mhm. Aber bleiben wir gerade mal dabei, ich sage manchmal so eine kleine Angst, also so die klassischen Träume vor einer Prüfungssituation, wo man dann irgendwie ganz schreckliche Dinge träumt, dass man den Raum nicht findet, in den man eigentlich gehört und so. Kommen da Emotionen dann in der Nacht, ich sage mal zutage, die wir uns am Tag nicht so richtig zutrauen?
Der Prüfungstraum ist ein gutes Beispiel, weil den Prüfungstraum haben viele Menschen nicht nur vor Prüfungen, sondern auch in späteren Leben. Und der Prüfungstraum hat was mit der Angst zu tun, wie die eigene Leistung von anderen Menschen bewertet wird. Das heißt, im Tages ist die Angst so relativ, was denkt der Chef von mir, was ich da abgeliefert habe. Und dann im Traum kann es sein, dass man durchs Abi gefallen ist und nie wieder studieren oder sonstige Sachen machen kann. Das heißt, diese Ängste, die im Wachzustand klein vorhanden sind, wahrnehmbar, aber klein, werden im Traum richtig massiv dargestellt. Mhm. Das ist so ein bisschen wie mit dem Wink mit dem Zaunpfahl.
Ah ja, Wink mit dem Zaunpfahl ist genau das Stichwort. Manche Menschen schreiben sich ja ihre Träume auf. Ist das hilfreich?
Das Träumeaufschreiben ist sehr hilfreich und kann sehr viel Spaß machen, weil eben die Grundthemen, die einen beschäftigen und manchmal auch plagen, in den Träumen vorkommen. Und wenn man sich aktiv damit auseinandersetzt, kann man da sehr viel profitieren.
Mhm. Kann man das denn irgendwie steuern? Also gerade wenn man so das Gefühl hat, es gibt so Träume, die kommen irgendwie immer wieder und sind mir vielleicht doch unangenehm. Kann ich da was dagegen tun?
Ja, das ist erstaunlich, dass man die Träume relativ einfach bearbeiten kann. Und zwar stellt man sich tagsüber, also nachdem man die Träume gehabt hat, stellt man sich tagsüber vor, was würde ich denn tun, um die Traumsituation zu lösen. Mhm. Das heißt also, in der Wachvorstellung ist zum Beispiel ein Verfolgungstraum und da weiß man, okay, weglaufen ist eine schlechte Strategie, weil der kommt immer her, die Angst wird immer größer und so weiter. Und jetzt überlegt man sich, jetzt stelle ich mir mal vor, ich habe zwei starke Helfer, drehe mich um und gucke der Angst ins Auge. Und wenn man sich das tagsüber vorstellt, dann wird es irgendwann auch vom Traum aufgegriffen und die Träume verändern sich.
Und was ist mit den Menschen, dazu gehöre ich auch, die sich morgens nur sehr selten an ihre Träume erinnern können?
Also zunächst mal kann man diese Person beruhigen. Also geträumt wird auf jeden Fall. Mhm. Das Träumen als subjektives Erleben während des Schlafes gehört zur Funktion des gesunden Gehirns dazu. Ob man sich da morgens dran erinnert oder nicht, spielt da gar keine Rolle. Wenn man sich erinnert, kann man eben da ganz interessante Schlüsse ziehen oder die Träume anschauen. Aber das Gehirn macht, auch wenn man sich morgens nicht erinnert, brav alles das, was es nachts machen soll.
Das ist doch eine gute Auskunft. Die Träume und was wir damit machen, das waren Antworten von Michael Schredl. Er ist erfahrener Schlaf- und Traumforscher vom ZI, Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim. Nach den vermutlich bei vielen Menschen eher unruhigen Vorweihnachtstagen beginnt ja jetzt allmählich die etwas ruhigere Zeit zwischen den Jahren, wie man so gerne sagt. Und das ist ja immer auch eine Zeit, in der die Gedanken schon mal in die Zukunft gehen, ins neue Jahr, mit der Frage, was das neue Jahr wohl bringen wird. Was erhoffe ich mir? Wonach sehne ich mich? Wovon träume ich? Und mit dieser Welt der Lebensträume wollen wir uns mal genauer beschäftigen. Angelika Gulder ist Diplompsychologin, Bestseller-Autorin und Gründerin der ersten und einzigen ganzheitlichen Coaching-Akademie. Ich habe kürzlich mit Angelika Gulder gesprochen und sie gefragt, was sie eigentlich unter einem Lebenstraum versteht. Manch einer träumt vielleicht von einer großen Reise, die Prinzen sangen einst, ich wäre so gerne Millionär. Aber ein Lebenstraum, der ist doch nochmal was anderes, oder?
Ja, also tatsächlich kann für manche die Weltreise der größte Traum des Lebens sein. Und wenn sie denn gemacht und erfüllt ist, dann ist auch Ruhe im Karton. Aber für andere sind Lebensträume eher so wiederkehrende Wünsche, Sehnsüchte nach einem anderen Leben, nach einer Selbstverwirklichung. Und es ist tatsächlich bei jedem Menschen ein bisschen was anderes.
Warum sind denn diese Lebensträume so wichtig für uns?
Also an den Träumen können wir erkennen, was wir brauchen, um uns selbst im wahrsten Sinne des Wortes zu verwirklichen und auch eben festzustellen, was von dem, was mir eigentlich möglich wäre, habe ich bis heute noch nicht erfüllt.
Gibt es eigentlich eine spezielle Lebensphase, in der Lebensträume eine große Rolle spielen? Manchmal denkt man ja vielleicht, ja, das sind so die 20-, 30-Jährigen, die sich ihre Träume vom Leben machen.
Ja, also es gibt so drei Phasen, Pi mal Daumen, wo das besonders auftaucht. Und das ist einmal, wenn wir ganz jung sind, wenn wir also noch nicht verlernt haben zu träumen. Dann ist es so vor der Berufswahl beispielsweise, da haben viele junge Menschen eben sehr offene Vorstellungen davon, wo sie hin möchten. Und dann kommt das aber erst wieder so in der Mitte des Lebens. Also wenn wir so die großen Bausteine erreicht haben, wenn wir zu Hause ausgezogen sind, wenn wir im Job uns irgendwie etabliert haben. Und dann taucht das wieder auf. Und die nächste oder letzte Phase ist dann immer noch mal am Lebensende, nicht am Lebensende, sondern im sogenannten dritten Lebensalter, wo wir noch mal genau hinschauen, was mache ich denn jetzt noch und welche Träume sind noch unerfüllt geblieben.
Also ich so Ende 50 darf auch noch träumen.
Absolut.
Welche Lebensträume sollten wir denn unbedingt verfolgen?
Also wir sollten auf jeden Fall uns um die kümmern, die immer wieder kommen. Und manchmal sind die ja auch schon uralt, also tatsächlich auch schon in der Kindheit in ähnlicher Form da gewesen. Da stecken immer wichtige Botschaften für uns drin und damit sollten wir uns auf jeden Fall beschäftigen.
Frau Gulda, Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Lebenstraum-Navigator. Gibt es da so einen Kompass, der uns zu unseren Lebensträumen führt?
Ja, also den gibt es, den habe ich tatsächlich entwickelt und es ist im Prinzip immer eine Selbsterforschung und die findet im Lebenstraumnavigator eben wirklich ganz systematisch und Schritt für Schritt statt. Und wenn man sich selbst so gründlich kennenlernt, dann findet man früher oder später tatsächlich heraus, was die größten Lebensträume sind und welche sich auch lohnen, verwirklicht zu werden.
Jetzt können wir nicht Ihr ganzes Buch nacharbeiten, aber vielleicht können Sie uns doch mal so die wichtigen Schritte nennen oder vielleicht, womit geht's los?
Also ganz wichtig ist, dass wir erstmal unterscheiden lernen, welche Träume sind denn wirklich meine ganz eigenen und welche habe ich eher von meinen Eltern übernommen oder von der Gesellschaft. Und wenn ich mir darüber klar geworden bin, was die Quelle meiner Träume ist, dann kann ich nochmal ganz genau hinschauen, wovon habe ich denn schon in der Kindheit geträumt? Was sind so meine Träume als Erwachsener? Und wenn ich so ein bisschen nach vorne gucke, wovon würde ich mir erlauben zu träumen, wenn wirklich alles möglich wäre? Und wenn ich das dann im Gesamtbild anschaue, dann komme ich meinen Träumen schon sehr gut auf die Spur.
Sie haben uns, Frau Gulda, ja schon einen Hinweis gegeben, indem Sie gesagt haben, beschäftige dich mit den Träumen, die zum Beispiel immer wieder kommen. Aber es kann ja gerade bei den Träumen auch sein, dass es immer Gründe gab, sie nicht zu verfolgen.
Also es gibt immer gute Gründe, Dinge nicht zu tun. Aber wenn wir von Träumen sprechen, dann sprechen wir auch nicht im ersten Schritt von dem, was in Anführungszeichen realistisch und machbar ist, sondern es geht ganz oft bei Träumen um Symbole, wo es gilt herauszufinden, was tatsächlich dahinter steckt. Und es gibt natürlich an dieser Stelle Träume, wo wir sagen, ich sitze im Büro, da bin ich unglücklich, da träume ich mich jetzt mal weg auf eine einsame Insel. Das sind eher so weg von Träume. Ja. Und da gilt es herauszufinden, was dahinter steckt. Und wenn wir aber schon hinzu Träume haben, dann sind das unbedingt Sachen, die wir ernst nehmen sollten und wenn möglich auch umsetzen, damit sich unser Leben dann rund und erfüllt anfühlt.
Manchmal habe ich den Eindruck, Frau Gulda, haben so Träume gar kein gutes Image. Manchmal heißt es ja, sei kein Träumer, wach auf. Wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass wir uns Luftschlösser bauen?
Also Luftschlösser, finde ich, sind erstmal was ganz Wundervolles, denn diese Luftschlösser haben immer einen wahren Kern. Also ich habe es tatsächlich bei vielen Kunden erlebt, dass die mir gesagt haben, sie träumen vom Haus am Meer. Und dann geht es darum zu fragen, was soll dir das geben, wenn du das Haus am Meer hast? Und dann kommen eben so Antworten wie mehr Ruhe oder mehr Zeit für mich. Und wenn dann klar ist, worum es wirklich geht, dann kann ich auch gucken, wie kann ich das dann auch schon jetzt ohne das Haus am Meer umsetzen. Vielleicht reicht dann auch eine regelmäßige Auszeit an einem schönen Ort, wo man aufs Meer blicken kann. Und so habe ich den Traum trotzdem ein bisschen erfüllt.
Aber wenn das Haus am Meer definitiv in weiter Ferne bleibt, kann es auch Situationen geben, wo ich mich von Träumen verabschieden muss?
Also wenn es das konkrete Haus am Meer ist und ich stelle fest, dass es nicht möglich ist, das zu erwerben, dann könnte ein nächster Schritt zum Beispiel sein, zu schauen, wie kann ich mir denn ein kleines Haus am Meer mieten, um immer noch in diese Richtung zu gehen. Also ich bin ein großer Freund davon, das nicht aufzugeben, weil wofür sind wir sonst auf dieser Welt, wenn nicht um unsere Träume wahrzumachen? Dabei lohnt es sich zumindest den Kern vom Traum irgendwie dann doch wahrzumachen und am Ende aufs Leben zurückzublicken und zu sagen, das hat sich gelohnt.
Es ist nie zu spät, die eigenen Lebensträume umzusetzen. Wie wir den Lebensträumen auf die Spur kommen können und warum das wichtig für uns ist, das hat uns die Autorin und Beraterin Angelika Gulder erläutert. Und das war die heutige Feiertagsausgabe Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Tschüss. Genießen Sie diesen ersten Weihnachtsfeiertag.